Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Jesus, du bist unser König und alle Ehre gehört dir. Und ich bitte dich, dass du heute ganz neu als unser König in unsere Herzen einziehst. Ich bete, dass so, wie wir es gesungen haben, wirklich offene Herzen da sind. Dass wir unsere Herzen weit aufmachen für das, was du heute Morgen sprechen möchtest. Dass wir unsere Herzen weit aufmachen, damit du hineinkommst. Und Herr, es gibt Dinge in unserem Herzen, die sich festgesetzt haben, die uns blockieren, die dir weniger Raum geben dadurch. Und Herr, mein Gebet heute Morgen ist, dass du diese Dinge uns zeigst, uns die Kraft gibst, sie rauszuwerfen auf unserem Herzen. Dass alles raus muss, was keinen Platz haben darf, keinen Platz haben soll. Herr, und ich bete, dass wenn heute Morgen Unvergebenheit in unserem Herzen ist, dass du es rausnimmst. Herr, ich bete, dass wenn heute Lügen in unserem Herzen sich festgesetzt haben, dass du sie mit deiner Wahrheit ersetzt. Herr, ich bete, wenn Verletzung und Schmerz heute in unserem Herzen sich breit machen und unser Herz, unser Gedenken, unser Fühlen und alles regiert, Herr, ich bete, dass du es ersetzt mit deinem Frieden, mit Heilung, Jesus. Herr, ich bete, dass wir wirklich heute Morgen erleben dürfen, wie wir körperlich, aber auch seelisch Heilung erleben. Herr, ich bete, dass wenn Zorn in unserem Herzen ist, dass wirklich Vergebung reinkommt, Frieden reinkommt. Wenn Geiz oder Stolz unser Herz regiert, dass du mit deiner Großzügigkeit, mit Demut uns überwältigst, Jesus. Herr, wir wollen heute Morgen wirklich von dir hören, wir wollen aber auch dich erleben und verändert hier rausgehen. Du bist König. Amen. Amen. Vielen Dank euch für die Lobpreiszeit. Ich sehe euch heute fast gar nicht. Jetzt erkenne ich ein paar Gesichter. Sehr schön. Wir bauen hier nur ganz kurz um. Und dann können wir auch gleich starten. Ich weiß nicht, wie euer Empfinden ist, aber die Woche war irgendwie eine taffe Woche. Und egal, mit wem man sich so unterhalten hat, heute Morgen schon oder auch die letzten Tage, wo man in Kontakt war mit Leuten, irgendwie ist dieser Februar kein einfacher Februar. Und irgendwie merke ich gerade, wie viele durch schwierige Zeiten gehen. Auch wir als Familie, wir waren die ganze Woche irgendwie krank. Seta war richtig, richtig krank und ich war auch krank und wir haben versucht, irgendwie so zu überleben mit kleinen Kindern. Alle, die kleine Kinder haben, wissen, wie das sich dann anfühlt, wenn man irgendwie trotzdem versucht, alles auf die Reihe zu kriegen. Und es war keine einfache Woche. Es kam auch die eine oder andere nicht so gute Nachricht rein. Viele, viele Dinge, wo man einfach merkt, wow, krass, da ist was los. Wir merken auch, es ist eine Spannung und eine Spaltung in unserem Land irgendwie. Wir merken, politisch ist alles angespannt. Es ist irgendwie ein totaler Unfrieden da. Und man spürt es einfach, hey, es ist so eine richtige Schwere, liegt nicht nur auf Deutschland, sondern irgendwie auch vielleicht auf uns persönlich immer wieder. Und diese trübe Jahreszeit ist sowieso nicht einfach und irgendwie fühlt es sich gerade noch schwieriger an. Und deswegen möchte ich ermutigen, hey, wenn du heute Morgen trotzdem hergekommen bist, obwohl vielleicht deine Woche genauso schwierig war, ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Einfach trotzdem in Gottes Gegenwart zu kommen, trotzdem in Gottes Haus zu kommen, trotzdem ihn zu suchen. Weil ich glaube, umso schwieriger die Phasen sind und umso anstrengender, umso so schwerer alles zu tragen, umso mehr müssen wir uns, glaube ich, an unseren Herrn und Retter Jesus Christus wenden und uns ins Gebet einfach an ihn auch ranheften und sagen, hey, umso schwieriger, umso mehr will ich ins Gebet gehen, umso mehr will ich dich suchen, umso mehr brauche ich deine Heilung, umso mehr brauche ich deinen Frieden. Und deswegen ist es gut, sich ins Haus Gottes zu flüchten. Und manchmal ist es wirklich so eine Flucht, ich flüchte mich an die Füße Jesu. Und wir dürfen uns da wirklich vorstellen, wie er wirklich mit uns hier in diesem Raum ist, mit uns da sitzt, unseren Schmerz kennt, unseren Leid kennt, unsere Herausforderungen kennt und da ist. Und wir dürfen von ihm einfach heute auch Großes erwarten, dass er zu uns spricht, dass er uns anrührt. Und deswegen, wie gesagt, es ist gut, dass du heute da bist. Und wir wollen einfach einsteigen. Wir sind in einer spannenden Serie. Und die Serie heißt ja Back to the Roots. Ihr seht die Grafik. Ja, Back to the Roots. Wir wollen uns mit dem Alten Testament ein bisschen beschäftigen, weil wir glauben, dass das Alte Testament trotzdem sehr wichtig und super relevant ist. Und das Gemeine so ein bisschen an diesem Begriff Altes Testament ist, man denkt, hey, wenn das alt ist und hey, warte mal, es gibt ja auch ein Neues Testament, wenn es was Neues gibt, brauche ich das Alte nicht mehr. Und das ist so ein ganz gefährlicher Trugschluss, ja, wo man denkt so, ja, man kennt es aus dem Leben, ja, was Altes, wenn ich was Neues habe, ja klar, ich nehme das Neue. Bei der Bibel ist es ein bisschen anders. Deswegen manche sagen auch, ja, es gibt den ersten Teil der Bibel und den zweiten Teil der Bibel. Dann ist klar, okay, den ersten Teil brauche ich, weil der zweite, um den gut zu verstehen, brauche ich den ersten. Deswegen eigentlich ist das vom Verständnis und von der Begrifflichkeit fast ein bisschen besser, weil das Alte Testament, wie wir es nennen, ist total wichtig und total relevant. Macht übrigens ja auch 2/3 der Bibel aus. Ja, also wenn man es mal rein von den Büchern her geht, 39 Bücher im Alten Testament, im Gegensatz zu 27 auch im Neuen Testament. Es ist wichtig. Und wenn ihr die letzten 2 Wochen da wart oder den Podcast gehört habt, dann habt ihr schon gemerkt, ja, da gibt es ja einen roten Faden, der sich so durch das Alte Testament durchzieht und sogar bis ins Neue Testament natürlich hineingeht. Und damit wollen wir uns ja ein bisschen mehr beschäftigen. Das Krasse ist auch, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt und sagt, hey komm, ich fange mal an, selber auch im Alten Testament mehr und mehr zu lesen, dann merkt man auch, hey, das Alte Testament und das Neue, die werfen gegenseitig Licht aufeinander sozusagen. Ja, der eine Vers bringt wieder Licht in den anderen Vers. Und das ist ganz wunderbar zu sehen, weil die Bibel legt sich selber aus. Und diese Parallelen mal zu erkennen und zu sehen zwischen Altem und Neuen Testament ist wirklich stark und sehr ermutigend. Jesus selbst betont auch nochmal die Relevanz von der ganzen Schrift. Ja, in Matthäus 5, Vers 18 lesen wir, ich habe den Vers mal mitgebracht, dort sagt Jesus, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, alles muss sich erfüllen. Er bezieht sich hier natürlich auf die Tora, auf die Gesetzbücher oder auf die 5 Bücher Mose, aber man kann es synonym wirklich verwenden für die ganzen Schriften im Alten Testament. Also er sagt, hey, das ist wichtig, das gehört dazu. Und Jesus zeigt hier, dass das Alte Testament eine wichtige Grundlage ist für das, was kommt und was sich auch in ihm eigentlich erfüllen wird. Das heißt, er sagt hier, hey, das weist eigentlich alles auch auf mich hin. Und ich möchte euch eine ganz kurze Zusammenfassung geben von dem, was wir bisher gehört haben, damit ihr einfach, falls ihr heute zum ersten Mal da seid oder zum ersten Mal reinhört, ganz kurz das zeitlich auch ein bisschen einordnen können, weil wir gehen ja schon so eigentlich in dieser Serie einmal komplett durch das Alte Testament, natürlich nur immer so punktuell, weil wenn man da einmal komplett durchgehen würde, ich glaube, dann könnten wir eine Serie machen, die 3 Jahre geht und selbst dann hätten wir noch viele Lücken. Von dem her gehen wir ganz kurz durch. Ja, wir haben bisher gehört, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht, das hilft immer so ein bisschen, das auch einfach diese Zeitfolge ein bisschen zu verstehen. Genau, wir haben gehört, Gott ist der Schöpfer der Welt und er hat den Mensch geschaffen zur Beziehung und als ein Gegenüber. Und Gott war sehr zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Es hat leider nicht lange gedauert, dann kam schon direkt Sünde in die Welt durch das rebellische und auch störrische, ungehorsame Herz vom Menschen. Und es kam zu einem Bruch in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und daraus erklärt sich auch all das, was später in der Bibel folgt. Und daraus erklärt sich auch vieles, was wir heute erleben. Und wir merken schon relativ früh, wie Sünde, also diese Trennung, die Zielverfehlung, wie es immer Auswirkungen hat auf die Beziehung zwischen Mensch und Gott, zwischen die zwischenmenschliche Beziehung auch, aber auch mit mir selber. Also es ist immer so, hat immer so eine 3 Seiten eigentlich. Sünde betrifft immer die Beziehung zwischen Mensch und Gott, zwischen 2 Menschen oder zwischen mehreren Menschen und eigentlich auch mit dem Menschen selber, mit sich selber. Es geht weiter in der Geschichte, wir haben das von Robin eindrücklich gehört, ja, die Geschichte von Noah. Gott hat diesen die Art und Weise, wie die Menschen mit ihm umgehen, diese Bosheit der Menschen nicht mehr ertragen und hat einen Neustart gemacht und beruft dazu Noah und die Arche und macht einen Neustart mit allem. Und danach ging es weiter mit Abraham, der von Gott berufen wird. Und mit Abraham geht eigentlich so der Rettungsplan Gottes mit der Welt sozusagen los. Gott beruft diesen Abraham und sagt, hey, aus dir wird ein Volk entstehen. Und mit diesem Volk habe ich Großes vor. Mit diesem Volk möchte ich meinen Rettungsplan mit der gesamten Schöpfung eigentlich beginnen und verwirklichen. Wir haben dann gehört, dass durch Josef kamen dann wiederum die Israeliten nach Ägypten. Da haben sie dann eigentlich so 400 Jahre ungefähr ihre Ruhe einigermaßen gehabt. Vielleicht nicht ganz so lang, aber die Anfangszeit auf jeden Fall. Die ersten Generationen hatten Frieden und Ruhe. Das Volk ist dort herangewachsen, bis dann eben sie dort in die Sklaverei gerutscht sind und einfach versklavt wurden, arbeiten mussten, zu Gott gerufen haben. Gott hat das Schreien seines Volkes gehört, hat Mose berufen, um das Volk aus Ägypten hinauszuführen. Wir wissen auch, das ist eine holprige Sache gewesen. Ja, das war nicht so einfach, da gab es viele Höhen und Tiefen. Die Zeit in der Wüste war nicht einfach. Man hat gemerkt, ja, das Volk ist zwar aus Ägypten herausgeführt worden, aber Ägypten war immer noch in den Herzen der Menschen. Und in der Wüste hat Gott unter anderem auch das Gesetz gegeben. Und schließlich haben wir auch gehört, dass Josua dann das Volk voll ganz in das verheißene Land Kanaan geführt hat, beziehungsweise wieder zurückgeführt hat, kann man eigentlich sagen. Das heißt, in den 5 Büchern Mose haben wir gesehen, wie das Problem der Sünde in die Welt kam. Wir haben auch die Auswirkungen gesehen. Wir sehen die Auswirkungen auch sehr deutlich in den weiteren Büchern, in den Geschichtsbüchern, wo wir heute auch ein bisschen eintauchen wollen. Wir haben aber auch gesehen, dass das Gesetz gegeben wurde für Mose. Das heißt, man hat gesehen, okay, das Gesetz spiegelt auch ganz deutlich wider, was ist Sünde, wo ist Sünde, wie sieht diese Sünde aus. Ja, es ist sehr ungeschönt, es ist wie ein Spiegel auch. Das Problem ist nur, das Gesetz deckt das Problem auf, bereitet aber noch keine Lösung. Und wie gesagt, wir haben gesehen, es ist aber ein Rettungsplan im Gange. Und der zieht sich, wie gesagt, durch das ganze Alte Testament durch. Und die Lösung, die dieses Gesetz nun nicht bieten kann, wird immer mehr angedeutet, immer deutlicher und spitzt sich immer mehr zu. Und ich hoffe, ihr habt den roten Faden, den Robin euch gegeben hat, vielleicht hat ihn noch jemand sogar tatsächlich dabei, weil ihr könnt heute den einen oder anderen Knoten wieder machen, wenn wir auch heute wieder merken, hey, da gibt es einen Hinweis auch auf Jesus Christus, auf den sich alles zuspitzt und hinläuft. So, das war jetzt eine kurze Zusammenfassung. Ich empfehle auch heute wieder, hey, lest selber die Geschichten. Es ist einfach total spannend, ermutigend und wichtig, einfach auch mal selber einfach richtig einzutauchen. Und es gibt auch tatsächlich gutes Hilfsmaterial, um den roten Faden dabei auch noch besser entdecken zu können. Gut, Geschichtsbücher. Ja, so die ersten Bücher, Mose, Josua. Und jetzt kommen wir in die Zeit, beziehungsweise ich möchte noch mit Josua noch mal kurz einsteigen. Und zwar das Volk Israel, habe ich schon erzählt, ist unter der Leitung von Josua in das verheißene Land Kanaan gekommen. Das ist heute ein Großteil von Israel, Teile von Palästina, Jordanien und Syrien. Also ihr könnt es gerne mal auf der Karte auch nachschauen, was damals so das Land Kanaan bedeutete. Und wir lesen in Josua 21, die Verse 43 bis 45. Ich habe heute nicht alle Bibelstellen dabei, also ihr dürft gerne selber eure Bibel nachschlagen. Ich lese einfach vor und ihr dürft einfach auch euch entspannt zurücklehnen und zuhören. Und dort heißt es, so gab der Herr den Israeliten das ganze Land, das er ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hatte. Sie nahmen es in Besitz und ließen sich darin nieder. Der Herr verschaffte ihnen Frieden an allen Grenzen, wie er es bereits ihren Vorfahren versprochen hatte. Also auch hier merkt man schon, hey, Gott hält seine Zusagen. Gott hat ein Versprechen gemacht und er steht dazu. Keiner ihrer Feinde konnte sich gegen sie behaupten, denn der Herr gab sie alle in ihre Gewalt. So hatte der Herr nun alle seine Zusagen erfüllt. Nichts von all dem Guten, was er dem Volk Israel versprochen hatte, war ausgeblieben. Alles war eingetroffen. Was für eine mächtige Sache eigentlich. Ja, Gott hat über eine lange Zeit viele Dinge versprochen, verheißen und hat gesagt, hey, haltet daran fest. Und es zeigt sich immer wieder in der Bibel. Das ist nur ein Beispiel davon, wie Gott seine Zusagen erfüllt. Wie Gott das hält, was er verspricht. Und wie eigentlich das Volk Israel sagen kann, wow, krass, was für ein Zeugnis, das zu erleben und Teil davon sein zu dürfen. Josua richtet aber auch im zwei Kapitel weiter, im Kapitel 23, eine Warnung an sein Volk. Und er sagt dort, lasst euch nicht davon abbringen, alles zu befolgen, was im Gesetzbuch des Mose aufgeschrieben ist. Weicht weder noch zur Rechten noch zur Linken davon ab. Vermischt euch nicht mit anderen Völkern, die noch im Land übrig geblieben sind. Die Namen ihrer Götter dürft ihr nicht in den Mund nehmen und nicht bei ihnen schwören. Dient ihnen nicht und betet sie nicht an. Haltet dem Herrn, eurem Gott, die Treue, so wie ihr es bis heute getan habt. Ich springe ein bisschen. Lasst nicht nach, den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen zu lieben. Es geht um euer Leben. Wenn ihr den Bund brecht, den der Herr mit euch geschlossen hat, wenn ihr andere Götter dient und sie anbetet, dann wird der Zorn des Herrn euch treffen. Und bald werdet ihr wieder aus dem guten Land verschwunden sein, das er euch gegeben hat. Also Josua sagt auch ganz klar, hey, Gott hat all seine Zusagen erfüllt. Ihr könnt hier jetzt im Frieden leben. An allen Grenzen habt ihr Frieden. Aber hey, bewahrt diesen Frieden. Bleibt nah am Herrn. Weicht nicht noch zur Linken oder zur Rechten ab. Haltet euch an die Dinge und euch wird's gut gehen. In Kapitel 24 bestätigt dann das Volk mehrfach, dass sie dem Herrn dienen wollen, dass sie ihm treu bleiben wollen, dass sie keine anderen Götter neben ihm haben wollen. Und all das, was davor beschrieben ist, sagen, hey, ja, Mann, da stehen wir dazu, das wollen wir. Gott ist gut und wir wollen das auch so behalten. Es scheint irgendwie so alles perfekt. Gott verschafft dem Volk Heimat und Frieden. Er bewahrt sie, segnet sie, hält seine Zusagen. Und das Volk verspricht Gott die Treue und das Halten seiner Gebote. Und eigentlich könnte ja hier eine Geschichte schon fast enden. Eigentlich ist es ja richtig schön, richtig gut. Aber wir merken halt auch, Israel ist so ein Bild für uns Menschen. Ja, es ist immer wieder so ein Auf und Ab. Und das Versprechen sollte tatsächlich nicht allzu lang halten, was das Volk hier gegeben hat. Im Buch Richter, das heißt, wir gehen jetzt ein Buch weiter, lesen wir, dass die nächsten 300 bis 400 Jahre so ein einziges Auf und Ab waren mit dem Volk Israel, indem es mehrfach den Bund mit Gott brach, indem sie zum Beispiel andere Götter anbeteten. Richter Kapitel 2 haben wir da ein Beispiel dafür. Sie haben seine Gebote missachtet. Sie haben die Kanaaniter nicht völlig aus dem Land vertrieben, haben sich von ihren Praktiken beeinflussen lassen. Und die Kanaaniter sind bekannt gewesen für wirklich üble Praktiken. Für für Dinge, die Gott absolut widerstreben, die absolut gegen ihn gehen. Und deswegen war es auch für ihn so wichtig, dass sie abgesondert heilig leben sollten, sich nicht damit vermischen, gar keinen Einfluss von diesen Dingen haben sollten. Unter anderem Kanaaniter haben Kinder zum Beispiel geopfert. Also wirklich, die waren richtig krass unterwegs und Gott hat gesagt, hey, mit dem dürft ihr nichts zu tun haben. Ich möchte euch bewahren davor. Wir lesen auch in Buch Richter, wie sie einfach moralisch ein krasser Zerfall in dem Volk war. Und das alles passierte oder führte letztlich dazu, dass genau das passiert, was eigentlich Josua prophezeit hat. Josua hat gesagt, hey, wenn ihr euch nicht an die Gebote haltet, wenn ihr nicht das tut, was ich euch mit auf den Weg gegeben habe, diese Warnung nicht ernst nehmt, dann wird Gott es nicht ungestraft lassen. Und wenn wir lesen, wie die Gunst einfach auch verloren gegangen ist, wie Völker immer wieder Israel angreifen konnten, wie Gott nicht mehr für sie in allem gestritten hat und Dinge einfach auch zugelassen hat. Und trotzdem lesen wir auch wieder, den roten Faden durch das Buch Richter allein ist, dass Gott immer wieder trotzdem barmherzig ist. Dass Gott immer wieder trotzdem sich seinem Volk zuwendet, wenn das Volk nach ihm ruft. Und das ist wirklich krass zu sehen. Also wenn man das Buch Richter mal grafisch darstellen würde, dann wäre es wirklich so Wellenlinien, hoch, runter, von Generation zu Generation. Und Gott beruft Richter, zum Beispiel Deborah, Gideon oder Simson, um das Volk immer wieder aus dem Schlamassel zu führen und immer wieder eigentlich auch zu befreien. Das heißt, es ist so ein wiederkehrender Kreislauf von Unterdrückung durch feindliche Völker, von Reue, von Umkehr zu Gott und schließlich auch immer wieder von durch Befreiung und dass Gott sich zu seinem Volk stellt. Und wir lernen in dem Buch allein schon immer wieder auch, dass ein Segen drauf liegt, wenn wir uns an Gottes Gebote halten, dass ein Segen drauf liegt, wenn wir nah am Herrn bleiben, wenn wir versuchen, nicht nach links oder rechts abzuweichen von dem, was er für unser Leben möchte. Und wir sehen aber auch, dass es Auswirkungen hat, wenn wir das tun. Und es muss dann gar nicht direkt was mit Strafe zu tun haben, sondern oftmals einfach mit logischer Konsequenz. Spannendes Buch, absolute Leseempfehlung, da mal reinzugehen und einfach auch die Zusammenhänge noch mal besser zu verstehen. Also ein Actionpoint für heute wäre schon mal, Buch Richter auch sich ein bisschen näher anzugucken. Wir gehen noch mal ein Stück weiter. Wir kommen zu Samuel. Der letzte große Richter und auch Prophet war Samuel. Und seine Geschichte ist so der Übergang auch in eine neue Epoche, in eine neue Geschichte von Israel. Und deswegen lesen wir mal einen Ausschnitt aus 1. Samuel Kapitel 8. Da habe ich auch wieder was mitgebracht zum Mitlesen. Und zwar ab Vers 4. Da kamen alle führenden Männer Israels zusammen und gingen zu Samuel nach Rama. Sie sagten zu ihm: Du bist nun alt geworden und deine Söhne folgen nicht deinem Vorbild. Setz doch einen König über uns ein. Er soll bei uns Recht sprechen, wie es bei allen Völkern üblich ist. Aber Samuel gefiel es nicht, dass sie einen König wollten, der über ihre Angelegenheit entscheiden sollte. Darum fragte er im Gebet den Herrn. Allein das ist schon eine gute Reaktion von Samuel. Ich liebe es zu lesen. Ja, schwierige Situation, da passt irgendwas nicht. Seine Reaktion ist nicht erst mal, dass er eine Antwort raushaut, sondern er fragte den Herrn. Und warum hat es Samuel nicht gefallen? Wir springen noch mal kurz zurück zu Richter Kapitel 8, Vers 23. Dort heißt es nämlich: Die Israeliten haben das Gleiche, wie gesagt, nämlich schon bei Gideon versucht. Und dort heißt es: Weder ich noch mein Sohn werden über euch regieren. Der Herr allein soll euer Herrscher sein. Das Volk hat damals schon einen König gefordert. Und Gideon hat gesagt: Nein, nein, Gott ist unser König. Gott soll der König sein, nicht ich, nicht irgendjemand anders. Und Samuel geht da eigentlich genau mit und sagt: Hey, das passt nicht. Wir lesen weiter in 1. Samuel Kapitel 8. Wie Gott dann Samuel antwortet und er sagt: Geh auf alles ein, was das Volk von dir wünscht. Nicht dich lehnen sie ab, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als ihren König. Seit dem Tag, als ich sie aus Ägypten geführt habe, haben sie mich verlassen und anderen Göttern gedient. Bis heute ist das so geblieben. Genauso machen sie es nun mit dir. Erfüll ihnen ihren Wunsch, aber warne sie vorher ausdrücklich und sage ihnen, welche Rechte der König besitzt, der über sie regieren wird. Samuel gab alle Worte des Herrn an das Volk weiter, das ein König von ihm forderte. Er warnte sie: Der König, der über euch herrschen wird, hat weitreichende Rechte. Er wird eure Söhne in sein Heer einziehen und sie zu Wagenkämpfern und Reitern machen. Manche werden vor seinem Wagen herlaufen müssen. Und dann kommt eine ganze Auflistung, was Samuel gibt, was alles passieren wird. Ja, der König, das bedeutet, das Volk muss dem König dienen, sie müssen Abgaben leisten. Also es sind auch einige Pflichten für das Volk und es ist auch nicht unbedingt immer angenehm. Also er wollte ihnen bewusst machen: Hey, das bedeutet es. Das, was ihr fordert, hat Auswirkungen, hat Konsequenz. Seid euch dessen bewusst. Ich springe ein paar Verse, Vers 18. Dann werdet ihr eines Tages um Hilfe rufen, weil ihr den König, den ihr unbedingt haben wolltet, wieder loswerden möchtet. Aber der Herr wird euch keine Antwort geben. Also auch wieder eine krasse Warnung und auch eine Prophezeiung von dem, was kommen wird. Wir lesen aber: Das Volk weigerte sich, auf Samuels Warnung zu hören. Sie riefen: Nein, wir wollen einen König. Wir wollen so sein wie alle anderen Völker. Unser König soll für uns Recht sprechen und uns im Krieg anführen. Und das ist das, was Samuel hier so stutzig macht, wo ihn auch wahrscheinlich wütend gemacht hat, weil er genau weiß, was passieren wird. Er sagt: Hey, nein, Gott muss doch unser König sein, zum einen. Aber was ihn, glaube ich, auch wirklich getroffen hat, ist dieses: Wir wollen sein wie andere Völker. Und Samuel hat wahrscheinlich begriffen: Ihr seid nicht berufen zu sein wie andere Völker. Israel, ihr seid nicht dazu berufen zu sein wie die anderen Völker. Das hat sich doch in der Geschichte bisher immer gezeigt. Ihr seid für was anderes berufen. Und das ist das Problem in der ganzen Sache. Israel war dazu berufen, heilig zu sein, abgesondert zu sein, anders zu sein als die anderen Völker, weil Gott einen speziellen Plan mit diesem Volk hatte und hat. aber sie wollten so sein wie die anderen. Das Volk fordert den König und bekommt ihn, obwohl eigentlich Gott ihr König sein sollte und wollte. Und es zeigt aber auch wieder, dass Gott auch den Willen des Menschen auch respektiert. Gott hat uns geschaffen mit einem Willen, der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Und Gott hat uns nicht als Marionetten gemacht. Wir merken aber auch, dass es nicht immer zu unserem Besten ist, wenn wir unsere eigenen Entscheidungen treffen. Das heißt, sie fordern den König. Sie waren jedoch nicht bereit zu erkennen, dass das eigentlich auch gar nicht so einfach ist, wie sie sich gedacht haben. Und der erste König von Israel war Saul, der jedoch schnell an der Fehlerhaftigkeit eines menschlichen Königs auch scheiterte und die auch offenbarte. Und aufgrund seines Ungehorsams gegenüber Gott und seiner falschen oder fehlenden Herzenshaltung von Gott abgesetzt und durch David ersetzt wird. Auch hier springen wir jetzt wieder ein bisschen. Wir lesen in 1. Samuel 16, Vers 1. Der Herr sagte zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. Er soll nicht länger König über Israel sein. Nun füll ein Horn mit Salböl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich nach Bethlehem zu Isai, denn einen seiner Söhne habe ich mir als König ausgesucht. Und viele von euch kennen die Geschichte, dieser Auserwählte ist David, weil David war tatsächlich anders. David hatte Mut und Glaube, er hatte Führungsqualität und vor allem eine starke Berufung. Und das Wichtigste an David war aber, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war, wie es in 1. Samuel 13, Vers 14 erwähnt wird. Das bedeutet, dass David hatte eine besondere, eine enge Beziehung zum Herrn. Und er versuchte mit allem, was er hatte, nach seinem Willen, nach Gottes Willen zu leben und ihm zu dienen. Und von König David kennen wir so viele heldenhafte und leidenschaftliche Geschichten. Es ist richtig spannend zu lesen. Auch toll in der Kinderbibel vor allem mal zu lesen, empfehle ich euch auch mal das Alte Testament tatsächlich, ist ein Tipp, in der Kinderbibel auch mal durchzulesen, kriegt man auch ein schönes Gesamtbild mal, in kurzer Zeit zumindest. Und König David, ja, die Geschichten kennen wir. Wir kennen aber auch, dass David ein Mensch war und ein König, der Fehler machte. Die Fehler von David haben sogar sehr weitreichende Konsequenzen letztlich gehabt und haben das Volk Israel und dessen Zukunft einfach stark auch beeinflusst. Das könnt ihr selber gerne nochmal nachlesen. Möchte ich heute gar nicht zu tief drauf eingehen, sondern ich möchte auf eine Sache eingehen bei David. Und das ist wirklich, wirklich spannend an der Person. Denn David ist mit seinem Leben und den Geschichten und alles, was wir von David wissen, ist so eine Art Vorbild für den kommenden Messias. Das heißt, ganz viel in David und in den Geschichten deutet auf das hin, was später kommen wird und deutet, wie gesagt, auf den Messias, auf Jesus Christus hin. Und ich möchte euch diese Parallelen mal einfach zeigen, weil ich das total stark und ermutigend finde, weil man dadurch auch die Geschichte von David nochmal ganz anders in neuen Bild einfach auch bekommt. Und quasi, wir gucken heute uns David mal durch die Jesusbrille einfach an. Das erste, was spannend ist, ich weiß nicht, wer vorher aufgepasst hat, wo wurde denn David geboren oder wo ist Samuel hingegangen, um nach David zu suchen? Wer hat aufgepasst? Ja, richtig. Ja, das heißt, die erste Parallele, die hier genannt wird, ist Bethlehem. Ja, Bethlehem, wer natürlich auch ein bisschen aufgepasst hat, weiß auch, wo Jesus geboren wurde. Das heißt, hier haben wir schon einen ersten Vergleich eigentlich und auch einen Hinweis dazu. Ist mir tatsächlich, irgendwie habe ich das immer überlesen, ist mir jetzt erst in meiner Vorbereitung wieder so richtig auf den Schirm gekommen. Das zweite ist, darf ich gerne mal einblenden, der zweite Punkt, die Abstammung von Jesus tatsächlich. Jesus, wenn man da reinschauen, der Stammbaum geht bis auf David zurück. Kann man jetzt auch wieder verschiedene Stammbäume, wir können den Stammbaum von Maria angucken, wir können den von Josef angucken, dürft ihr gerne mal nachlesen. Aber wir haben hier, wird aufgezeigt, relativ früh schon in Matthäus-Evangelium, eigentlich direkt im ersten Kapitel, wird der Stammbaum Jesu aufgezeigt und es wird aufgezeigt, hey, da ist eine Verbindung, das geht bis zu David zurück. Interessant ist aber auch die andere Seite, denn in 2. Samuel 7, die Verse 12 und 16, lesen wir Folgendes. Wenn deine Lebenszeit abgelaufen ist, also hier wird zu David gesprochen, und du im Tod mit deinen Vorfahren vereint bist, werde ich einen deiner Söhne, jemand von deinem Fleisch und Blut, als deinen Nachfolger einsetzen und sein Königtum festigen. In Vers 16 heißt es dann, dein Königshaus und deine Königsherrschaft werden für immer Bestand haben, dein Thron steht fest für alle Zeit. Natürlich geht es hier auch um Salomo. Er ist also der Sohn von David, der quasi dann als nächstes König wurde. Aber diese Verse kann man auch auf Jesus beziehen tatsächlich. Weil hier heißt es ja auch, dein Königshaus wird für immer Bestand haben. Und wir wissen, dass Salomo ja dann auch gescheitert ist und dass es dann auch einen Zerbruch gab. Aber hier gibt es diese starke Prophezeiung, hey, aus dir, aus deinem Fleisch, aus deiner Linie, aus deinem Stammbaum wird ein König kommen und dessen Königshaus wird für immer Bestand haben. Das ist die zweite Parallele zwischen David und Jesus. Dann das nächste ist, David bewies schon bevor er König wurde, dass er ein sehr guter Hirte ist. Ja, es gibt verschiedene Geschichten von David, wie er beschreibt, wie er zum Beispiel die Schafe beschützt. Und auch hier haben wir eine starke Parallele, weil David war ein guter Hirte, ganz praktisch. Jesus sagt, hey, ich bin der gute Hirte, der nicht nur für die Schafe sozusagen wie David das Leben gibt, sondern wirklich auch für meine Schafe, für die Menschen sein Leben hingibt, sich aufopfert. David, ein guter Hirte und Jesus, der gute Hirte. Das nächste ist, David war, haben wir schon gehört, ein Mann nach Gottes Herz. Jesus wiederum verkörpert Gott höchstpersönlich in Vollkommenheit. Auch hier wieder David mit einer starken Beziehung, eine starke Bindung zu Gott. Jesus, der Mensch gewordene Gott. Das nächste ist, David besiegte den Riesen Goliath und brachte Frieden und Freiheit. Und die Geschichte ist total ermutigend, total stark, weil sie auch unseren Glauben stärkt und sagt, hey, mit Gottes Kraft kann man vieles schaffen. Aber noch stärker finde ich das Bild, dass hier eigentlich schon ein Bild auch wiederum von Jesus gezeichnet wird, auf das, was später kommen wird. David besiegt diesen übermächtigen Riese Goliath, bringt dem Volk Frieden. Und es war wirklich eine krasse Sache damals. Jesus besiegt den Riesen der Sünde und des Todes und bringt der ganzen Welt Frieden und Erlösung. Starkes Bild für Jesus auch. Und das Letzte, man könnte wahrscheinlich noch viele Vergleiche machen. David war König von Israel, Jesus ist König der Könige, wie es in Offenbarung 19 auch angedeutet ist. Das heißt, David zeigte trotz seiner Fehlerhaftigkeit gute Ansätze als König von Israel und deutete im Kleinen das an, was Jesus später im Großen als König für die ganze Welt vollbringen würde. Das heißt, Jesus übertrifft die Muster, die sich bei David andeuten, indem er das wahre und vor allem ewige Königreich Gottes aufrichtet und endgültig Freiheit und Erlösung bringt. Jesus, der Christus, ist der wahre König. Das wird hier eigentlich in dieser Geschichte schon von David auch angedeutet. Ich habe es vorher schon gesagt, nach David wurde sein Sohn Salomo König. Er galt als der weiseste Mann, der je gelebt hat, scheiterte letztlich trotz seiner Weisheit daran, dass er Gottes Gebote missachtete. Das führte dazu, dass Israel nach seinem Tod in zwei geteilt wurde und nie wieder eigentlich so stark wurde wie zu Zeiten Davids. Und wieder gibt es eine turbulente Phase, die danach kommt. Und interessanterweise sind es immer so um die 300, 400 Jahre. Und davon hört ihr dann nächste Woche, wenn es um die Propheten ein bisschen näher geht. Also ihr müsst nächste Woche unbedingt wieder vorbeikommen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ja, wieder eine spannende Phase, durch die Israel durchgeht. Und wieder wird dieser rote Faden weiter gezeichnet und es spitzt sich immer mehr zu. Ich möchte zum Schluss kommen und Silas, ihr dürft euch gern schon bereit machen für eine Lobpreiszeit nochmal. Das Volk Israel wollte einen König, der sie segnet, der sie führt, der sie schützt und voranbringt. Und trotz Gottes Warnung, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden können, blieb das Volk dabei. Wir wollen einen König, wir wollen so sein wie die anderen. Obwohl das eigentlich nicht ihre Bestimmung war. Und die Geschichte der Könige von Israel zeigt, dass ein menschlicher König diese Erwartungen nur bedingt, wenn überhaupt, erfüllen kann. Gott wollte von Anfang an der König von seinem Volk sein. Und er erfüllte eigentlich all seine Zusagen, er bereitete ihnen Land, alles, was sie brauchen. Er blieb ihnen treu, obwohl sie sich immer von ihm abwenden, immer wieder von ihm abwendeten. Und das heißt, allein das ist schon ein roter Faden durch das ganze Testament. Gott gibt sein Volk nicht auf. Und das finde ich so ermutigend, in diesen Geschichten zu sehen, diesen Faden herauszuheben, zu sagen, hey, krass, Mann, was die alles gebracht haben. Krass, wie oft die sich abgewendet haben, wie die echt, hey, die haben echt den Vogel immer wieder abgeschossen, könnte man sagen. Und das Wichtige ist, dass wir nicht verurteilend auf dieses Volk Israel schauen, sondern in unser Leben reingucken und sagen, hey, krass, Mann, wie oft lang ich eigentlich daneben? Wie oft weiche ich rechts oder links von dem ab, was Gott eigentlich für mich vorbereitet hat? Und deswegen sollen wir nicht verurteilen auf dieses Volk gucken, sondern eigentlich eher die Ermutigung, die Warnung sehen und trotzdem in allem sehen, hey, Gott gibt sein Volk nicht auf. Und genauso wie Gott uns nicht aufgibt. Gott gibt dich und mich nicht auf. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft heute Morgen. Gott gibt uns nicht auf, egal wo wir gerade durchgehen, egal wie schwierig es ist, egal wie viel Mist wir gebaut haben. Und vielleicht hört heute sogar jemand den Podcast zu und sagt so, hey, krass, Mann, ich habe so viel Mist in meinem Leben gebaut. Gott kann das mir gar nicht vergeben. Gott kann. Gott kann. Gott gibt dich nicht auf. Wenn du dich ihm zuwendest, wenn du nach ihm rufst, er wird antworten. Ein weiterer roter Faden sehen wir darin, dass sich, wie gesagt, alles darauf zuspitzt, dass Gott wieder der König von seinem Volk sein wird. Allerdings wird sich sein Königtum nicht auf das Volk Israel allein beziehen, sondern auf alle, die ihn als den Mensch gewordenen König Jesus Christus annehmen. Gott weitet sein Reich und sein Volk aus. Und wer Jesus zum König in seinem Leben macht, wird wahren Frieden finden, echte Freude erleben und all das eigentlich finden und erleben, wonach man sich wirklich tief im Herzen sehnt. Vor allem aber wird man für ewig Teil in seinem ewigen Königreich sein. Auch diese Perspektive wird schon angedeutet. Gott baut sein Königreich und wir dürfen teilhaben daran. Und deswegen ist heute Morgen die Frage, die ich stellen möchte, die Action Points auch, auf wen setzt du deine Hoffnung? Das Volk Israel hat sich entschieden, nicht die Hoffnung allein auf Gott zu setzen, sondern sie haben die Hoffnung auf einen menschlichen König gesetzt. Sie wollten sein wie die anderen. Die Frage ist, auf wen setzen wir unsere Hoffnung? Auf wen setzt du deine Hoffnung? Setzt du deine Hoffnung auf Gott oder setzt du deine Hoffnung auch auf irgendwelche anderen Dinge? Hast du Erwartungen an Menschen, die sie vielleicht gar nicht erfüllen können? Hast du die Erwartung an die Politik, dass die alles retten und alles besser machen? Ich kann dir sagen, hey, die Politik wird diese Erwartung nicht erfüllen können. Setzt du deine Hoffnung auf all deine Versicherungen, dein Geld, dein Besitz, was auch immer? Da kann man einsetzen, was man will. Auf was setzt du deine Hoffnung? Das ist eine entscheidende Frage. Und noch entscheidender ist, hey, wer oder was ist der König in deinem Leben? Weil diese Frage entscheidet enorm darüber, was in deinem Leben passiert und wie dein Leben verläuft und vor allem auch in wo und in welchem Königreich du lebst und leben wirst in Ewigkeit. Und darauf auch die Frage, die dadurch sich ergibt, ist, hey, wer oder was regiert dein Leben? Und ich glaube, es ist ganz arg wichtig, wir haben es im Volk Israel in der Geschichte gesehen, es ist entscheidend, von wem man regiert wird. Weil es einfach über unser Leben entscheidet, wo es hingeht. Und deswegen glaube ich, sind es Fragen, die wichtig sind zu beantworten. Auf wen setzen wir unsere Hoffnung? Wer oder was ist unser König? Und wer oder was regiert unser Leben? Und deswegen heute Morgen die Ermutigung für uns alle, vor allem, wenn wir gerade durch herausfordernde Zeiten gehen, ist die Ermutigung heute Morgen, hey, Jesus möchte der König in deinem Leben sein. Jesus Christus, der menschgewordene Gott, möchte König in deinem Leben sein und möchte dein Herz regieren. Und die Frage ist, lassen wir das zu? Wie viel Raum geben wir ihm? Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, ihm alles zu geben, so wie wir es heute Morgen auch gesungen haben. Und es fällt uns manchmal schwer, weil wir die Kontrolle selber haben wollen, aber es lohnt sich, das abzugeben, sagen, hey, regier du mein Leben. Führe und leite du mich. Weil er ist der vollkommene König, er ist der gute König. Und deswegen meine Ermutigung heute, wenn du es noch nicht gemacht hast, mach Jesus zum König in deinem Leben. Auch wenn du heute im Podcast zuhörst und du möchtest Jesus als König in deinem Leben annehmen, dann mach das. Und erleb, was es verändert in deinem Leben und erleb, wie du einfach von Jesus auch immer mehr regiert wirst im positiven Sinne. Deswegen lass uns jetzt noch eine Zeit nehmen, ins Gebet gehen, eine Antwort geben, auch nochmal ein Lobpreislied zu singen und vielleicht auch nochmal die Ermutigung heute Morgen, wenn es wirklich du durch schwierige Phasen gehst, durch schwierige Zeiten gehst, bring alles dem König Jesus. Vor seinen Thron können wir immer kommen. Wir brauchen keine spezielle Audienz oder so, sondern wir dürfen kommen, so wie wir sind. Mit all unserem Schmerz, mit all unserem Freude, mit unserem Trauer, allem dürfen wir zu ihm kommen und ihm das bringen. Deswegen macht es heute Morgen. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.